Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Ich begrüße heute in unserem Podcast Dr. Torben König, leitender Oberarzt in der medizinischen Klinik und bei uns im Haus für die Elektrophysiologie zuständig. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Wiedemann, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zum Einstieg eine Frage, wo kommen Sie gerade her? Was haben Sie bis eben gemacht?
Ich komme direkt von der Station und habe Visite gemacht mit meinem Kollegen auf der Station 1.
Und ich muss noch eine Frage davor schieben. Wir sagen Sie oder du?
Ich glaube, wir bleiben einmal bei Sie, damit ich nicht durcheinander komme jetzt hier bei dem Podcast. Wir haben das ja bisher auch immer gesiezt.
So machen wir das. Sie sind Kardiologe bei uns im Haus, verantwortlich für die Elektrophysiologie. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch. Was ist denn eigentlich die Elektrophysiologie?
Die Elektrophysiologie ist ein Teilbereich der Kardiologie, der sich mit Herzrhythmusstörungen beschäftigt. Ganz allgemein gesagt, also mit der Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen. Es gibt verschiedene Herzrhythmusstörungen, welche die mit langsamem Herzschlag einhergehen, welche, die mit schnellem Herzschlag einhergehen, welche, die ungefährlich sind, welche, die gefährlich sein können, im Sinne von Schlaganfällen begünstigen können oder auch zum plötzlichen Herztod führen können. Also eine ganz große Spannbreite an Rhythmusstörungen und auch eine große Spannbreite an Therapieoptionen.
Okay, Herzrhythmusstörungen hat man schon mal gehört. Wenn ich jetzt denke, vielleicht habe ich auch Herzrhythmusstörungen, was sind so erste Symptome, die darauf hindeuten, dass man Herzrhythmusstörungen haben könnte?
Das kommt ganz auf die Herzrhythmusstörung an. Es gibt Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel welche, die mit einem zu langsamen Puls einhergehen, die als Leistungsschwäche, auch als gefühlter zu langsamer Puls oder auch als Schwindel- und Ohnmachtsanfälle sich äußern können. Und es gibt Herzrhythmusstörungen, die sich ganz anders äußern können. Zum Beispiel die Herzrhythmusstörungen, die mit einem schnellen Puls einhergehen, die werden häufig auch genau als das, nämlich als Herzrasen, bemerkt. Möglicherweise auch als eine Art von Leistungsunfähigkeit unter Belastung. Und es gibt Herzrhythmusstörungen, die man gar nicht merkt oder wo einige Patienten die Rhythmusstörungen gar nicht merken, sie aber trotzdem haben. Also das wäre als Beispiel ein Vorhofflimmern, was nicht immer symptomatisch, also mit Beschwerden einhergehend sein muss.
Das heißt, es gibt auch Herzrhythmusstörungen, die gar nicht gefährlich sind oder wo die erstmal harmlos sind?
Ja, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass eine Herzrhythmusstörung harmlos ist, nur wenn man sie nicht spürt. Wieder das schöne Beispiel Vorhofflimmern. Da ist es so, dass es einige Patienten gibt, die asymptomatisch sind, das heißt also ihr Vorhofflimmern gar nicht merken, aber auch die haben ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall, wenn sie ein ansonsten bestehendes Risikoprofil, zum Beispiel Alter, Bluthochdruck und so weiter, mitbringen. Das heißt also, da hilft es gar nicht, dass die Patienten die Rhythmusstörung nicht merken, weil sie sich gerade vor diesen Risikofaktoren dann schlechter schützen können, weil sie einfach keine Kenntnis ihrer Rhythmusstörung haben. Und umgekehrt ist es so, dass nicht alle Rhythmusstörungen, die sich gefährlich anfühlen, also zum Beispiel mit einem unangenehmen Herzrasen einhergehen, auch wirklich richtig gefährlich sein müssen.
Und jetzt haben Sie schon so ein bisschen die Symptomatik beschrieben. Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe vielleicht irgendwie solche Symptome, gehe ich damit wahrscheinlich erstmal zum Hausarzt. Oder wie finde ich jetzt raus, ob da mehr dahinter steckt?
Auch das richtet sich danach, ob die Symptome immer da sind, ob sie länger anhalten oder ob sie nur ganz kurz sind und flüchtig. Am schwierigsten ist es, Herzrhythmusstörungen aufzuzeichnen oder ihnen nachzuspüren, die nur wenige Sekunden andauern und selten sind, also nur alle paar Tage einmal. Man müsste praktisch, um diese Rhythmusstörungen aufzuspüren, weil man ja nie weiß, wann sie kommt, ein Langzeit-EKG machen, was die ganze Zeit mitläuft. Und spätestens, wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich hätte jetzt gerne für eine Woche ein Langzeit-EKG, wird es in der Regel schwierig. Irgendwie muss das am Ende auch auswerten und ein Langzeit-EKG, bei dem praktisch nichts im Sinne des Patienten, also keine Beschwerden aufgezeichnet sind, was aber trotzdem 7 Tage lang ist, macht jetzt auch nicht so viel Freude beim Auswerten und bringt einen in der Regel auch nicht so weiter. Es gibt Möglichkeiten, anfallsbezogen Herzrhythmusstörungen aufzuzeichnen. Sogenannte Event-Recorder ist sozusagen der althergebrachte Weg. Kleine Geräte, die man sich auf die Haut legen kann und die dann ein EKG aufzeichnen. Die sind inzwischen abgelöst worden, mehr oder weniger durch so Smart Devices, wie man so schön neudeutsch sagt. Also praktisch eine Smartwatch, eine Uhr, die eine EKG-Aufzeichnungsfunktion hat. Oder es gibt auch andere Geräte, die man mit dem Handy beispielsweise koppeln kann und mit denen man anfallsbezogenen EKG aufnehmen kann. Aber dafür muss der Anfall ein bisschen länger sein als nur wenige Sekunden, weil man muss ja das Gerät erst aufzeichnungsbereit machen. Das heißt also, wenn die Anfälle zum Beispiel 30 Sekunden dauern, also wäre es kein Problem damit, was aufzuzeichnen. Und das ist letztendlich auch erstmal der goldene Weg, wie man die meisten Herzrhythmusstörungen aufzeichnen kann. Hat man sowas nicht zur Hand und die Rhythmusstörung läuft und hört nicht auf, dann ist natürlich auch immer möglich, sich ärztlich vorzustellen, wo ein EKG ist, sodass dann einfach ein Anfalls-EKG geschrieben wird. Nur üblicherweise ist das Problem, dass die Rhythmusstörungen immer am Sonntagnachmittag auftreten und der Weg ins Krankenhaus dann weit ist, wo dann das einzige EKG wäre, was verfügbar ist. Aber das ist für Leute, die sich mit Herzrhythmusstörungen beschäftigen, alles nichts Besonderes, nämlich dass sich die teilweise sehr hartnäckig der Aufzeichnung entziehen und trotzdem da sind.
Okay, aber das ist ja schon mal ein guter Tipp. Also diese Smartwatches haben da wirklich eine gute Funktion und lösen da quasi dieses Problem des Aufzeichnens so ein bisschen ab, beziehungsweise wahrscheinlich führen dazu, dass mehr Leute auch mitbekommen, dass sie Herzrhythmusstörungen haben, die es vielleicht gar nicht gespürt haben.
Ja, korrekt. Also die Smartwatches haben in der Regel zwei Funktionen. Erstens können sie Puls fühlen. Und das können sie relativ gut auch lückenlos über den ganzen Tag. Also man kann ja dann ein Herzfrequenzprofil von sich praktisch anzeigen lassen. Das ist aber nur gefühlter Puls. Das ist kein EKG. Für das EKG braucht die Uhr die Mithilfe des Trägers. Aber trotzdem ist es so, dass wenn der Uhr was komisch vorkommt, unregelmäßiger Puls, zu schneller Puls, zu langsamer Puls, kann die natürlich durch verschiedene Algorithmen das erkennen und dann den Träger da auffordern, ein EKG zu schreiben. Also es ist schon eigentlich eine ganz gute Sache. Es gibt allerdings auch Smartwatches, die keine EKG-Funktion haben. Das sind in der Regel die preiswerteren Modelle. Mit denen kann man aber keine Rhythmusdiagnose herstellen. Man kann dann nur einen Verdacht haben, der dann dazu führt, dass man dann, während eine Rhythmusstörung besteht, dann doch ein EKG schreiben muss. Weil letztendlich besteht doch die Grundregel, dass alle Herzrhythmusstörungen mittels EKG gesichert werden müssen. Nicht durch Palpitationen, also Herzklopfen, oder Puls fühlen. Also das ist alles nur ein Hinweis auf, aber nicht der Beweis von einer Rhythmusstörung.
Wir haben hier schon eine Folge aufgenommen mit unserer Leitung der Notaufnahme und da diskutiert, wann muss man denn in die Notaufnahme. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das Herz rast oder in welcher Situation würden Sie sagen, da macht es Sinn, sich direkt ins Krankenhaus zu bewegen?
Also man kann das ganz grob sagen, wenn man sich selber schlecht fühlt. Also wenn man sich schlecht fühlt und das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und vielleicht Atemnot hat oder Schmerzen hat, also Thorax, Brustschmerzen hat, dann sollte man sich auf jeden Fall ins Krankenhaus begeben, auch einen Rettungsdienst rufen, nicht selber fahren dann in dem Fall. Ne? Aber nur ein unregelmäßiger Puls ohne sonstige Beschwerden ist jetzt zum Beispiel nicht ein Grund, unmittelbar eine Notaufnahme aufzusuchen. Ein bisschen anders kann das sein, wenn das vielleicht verabredet ist, dass in der Notaufnahme am Sonntagnachmittag ein EKG geschrieben werden soll zur Sicherung einer schon vermuteten Diagnose, wenn das vorher so besprochen war. Aber ansonsten, wie gesagt, sollten die Notaufnahmen eigentlich nur angefahren werden mit ernsthaften Problemen. Das Gleiche gilt auch für einen Hausarzt, nur natürlich ein bisschen niederschwelliger. Also der könnte dann natürlich auch ein EKG schreiben, wenn er geöffnet hatte, auch ohne, dass es jetzt stärkere Beschwerden gäbe. Aber letztendlich kann man schon sagen, dass alle Arten von Herzrhythmusstörungen abgeklärt werden sollten, nur nicht alle so dringlich.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Symptomatik. Und was mache ich eigentlich, wenn ich das spüre oder wenn ich das vielleicht schon aufgezeichnet habe? In der Situation, wenn ich jetzt das merke, kann ich eigentlich selber irgendwas tun, um diese Rhythmusstörung wieder zu beruhigen? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel vielleicht an Entspannungstechniken, Meditation oder im Gegenzug Sport, Bewegung. Wenn das jetzt, also sind das Sachen, die ich selber tun kann in der Situation?
Da kann man mit einem entschiedenen Jein antworten. Das kommt nämlich auf die Rhythmusstörung an. Also es gibt ein paar Rhythmusstörungen, da werden sie gar nicht in der Lage, irgendwelche Sport, Meditation oder sonst irgendwas zu machen, weil sie einfach ohnmächtig geworden wären schon vorher. Dann gibt es Rhythmusstörungen, da können sie machen, was sie wollen, aber es bringt nichts. Und dann gibt es tatsächlich ein paar Rhythmusstörungen. Das sind in der Regel die Rhythmusstörungen bei jungen und gesunden Leuten, wo eine Kreiserregung im Reizleitungssystem auftritt. Dafür braucht man praktisch einen Auslöser, aber man braucht auch eine Neigung dazu, also praktisch eine Normvariante am Reizleitungssystem, die diese Kreiserregung möglich macht. Und wenn man dann sogenannte vagale Manöver, das heißt also zum Beispiel eiskaltes Wasser trinken, Bauchpresse, also das sogenannte Valsalva-Manöver macht oder auch vielleicht eine Entspannungsübung, dann moduliert man dadurch die Leitungseigenschaften des Herzens indirekt so, dass unter günstigen Bedingungen dann diese Kreiserregung nicht mehr zustande kommen kann und abbricht. Das heißt also, für eine bestimmte Art von Rhythmusstörung geht das tatsächlich, aber das gilt leider nicht für alle.
Okay, das heißt, da müsste ich schon wissen, dass ich diese bestimmte Störung habe und am besten Fall schon mit einem Kardiologen darüber gesprochen haben und der hat mir den Tipp gegeben, das würde bei Ihnen jetzt persönlich helfen oder eben auch nicht.
Ja, genau.
Okay, da sind wir schon beim Kardiologen. Also nachdem ich beim Hausarzt war, der würde mich wahrscheinlich nochmal zu einem Kardiologen überweisen, wenn er sagt, ja, wir haben hier jetzt eine Rhythmusstörung aufgezeichnet, das müssen wir nochmal abklären lassen.
Ja, korrekt. Also eine Rhythmusstörung kann immer auch Hinweis für eine schwerwiegendere, dahinter steckende Herzerkrankung sein. Es gibt einige Rhythmusstörungen, zum Beispiel die jetzt eben gerade genannten, bei jüngeren Leuten auftretenden Kreiserregungen, die in der Regel nicht, aber bei allen anderen Rhythmusstörungen sollte eine strukturelle Herzerkrankung ausgeschlossen werden. Und da ist relativ schnell der Kardiologe genau der richtige Ansprechpartner.
Und wann kommen dann die Patienten zu Ihnen?
In der Regel vom Kardiologen. Also wenn der Kardiologe gesagt hat, hier ist eine Rhythmusstörung bei dem Patienten, der Patient ist sonst krank oder nicht krank und wir hätten gerne ein Konzept, wie dieser Patient von der Rhythmusstörung befreit werden kann, weil sie beispielsweise für ihn stark symptomatisch ist, das heißt also er starke Beschwerden unter der Rhythmusstörung hat. Es gibt auch manchmal Zuweisungen vom Hausarzt, aber die meisten Zuweisungen sind tatsächlich von Fachärzten, also von Fachkardiologen.
Und was passiert dann bei uns? Also wie geht das weiter? Der Patient bekommt einen Termin hier bei uns?
Genau, also in der Regel ist es so, dass alle Anfragen zunächst erstmal mir oder meinen Kollegen letztendlich vorgelegt werden. Und wir sagen, erstens soll Termin kriegen oder soll keinen Termin kriegen und wir rufen da an und versuchen, das anderweitig zu klären. Oder wenn er einen Termin kriegen soll, schreiben wir auf, was gemacht werden soll, aber nur Gespräch oder noch irgendwie beispielsweise eine Echokardiografie, irgendeine Schrittmacherkontrolle, irgendwas anderes, was wir dann praktisch bei der Vorstellung des Patienten nicht vergessen sollen. Und dann werden die Patienten in eine Ambulanz eingestellt. Im Prinzip ist das eine prästationäre Sprechstunde, die wir anbieten und wo wir die Patienten dann bezüglich dieser Rhythmusstörung und natürlich auch darüber hinausgehend beraten.
Wenn wir jetzt einen Patienten uns vorstellen, da sagen Sie, der muss auf jeden Fall behandelt werden, das ist eine Rhythmusstörung, die können wir behandeln. Wie sieht das weitere Prozedere aus? Bleibt der dann gleich da?
Nee, das ist höchst selten. Also direkt wen da behalten, tun wir eigentlich nur, wenn irgendein dringlicher Notfall ist. Also zum Beispiel jemand eine Überleitungsstörung am Herzen hat, wo wir glauben, dass der ganz zügig einen Schrittmacher braucht und der, wo man es nicht verantworten kann, ihn nochmal nach Hause zu schicken. Aber in der Regel sind die ganzen elektrophysiologischen Eingriffe Prozeduren, die elektiv stattfinden. Das heißt also, die geplant sind und mit ein paar Wochen Vorlaufzeit. Das ist auch tatsächlich von den Krankenkassen so gefordert. Wir sollen alle Patienten über die Möglichkeit aufklären, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Und da ist vorgesehen, dass die Eingriffe nicht, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen nach dem Aufklärungsgespräch durchgeführt werden, damit die Patienten ausreichend Zeit haben, noch über den Eingriff nachzudenken.
Okay, das heißt, die werden dann wieder vorstellig ein paar Wochen später.
Ja.
Und dann kommen sie ins Herzkatheterlabor, richtig?
Ja und nein. Also die kommen natürlich nicht direkt ins Katheterlabor, sondern die Patienten werden auf unserer Station 1, also der kardiologischen Station, aufgenommen und gehen von da aus dann ins Herzkatheterlabor. Vorbereitet ist in der Regel schon alles, sodass keine Aufklärung oder sowas mehr nötig ist, sondern die wird schon in der Ambulanz mitgemacht. Und dann wird der Verödungseingriff, in der Regel handelt es sich ja dann um einen Verödungseingriff bei den Herzrhythmusstörungen, wo wir die Patienten einbestellen, durchgeführt im Vormittagsverlauf oder auch mal am Nachmittag. Und dann kommt der Patient zurück auf Station, wird telemetrisch, das heißt also EKG, überwacht. Es wird geguckt, dass man keine Verletzung des Herzens hervorgerufen hat mit dem Eingriff. Wird also geguckt, ob ein Herzbeutelerguss da ist oder vielmehr ausgeschlossen, dass einer da ist. Und dann im Verlauf das Gleiche nochmal kontrolliert und dann werden die Patienten mit Druckverband dann überwacht und am nächsten Morgen, wenn alles in Ordnung ist, wieder entlassen.
Wie kommen Sie denn an das Herz überhaupt ran?
Wie bei praktisch allen Herzeingriffen über ein Gefäß. Also letztendlich ist es bei Linksherzkathetern ja entweder die Leistenarterie oder am Handgelenk eine Arterie, über die der Zugang erfolgt. Und die elektrophysiologischen Prozeduren erfolgen fast alle über die Leistenvene. Nicht Arterie, sondern Vene, also das Gefäß, was direkt daneben verläuft. Und alle anderen Zugänge, die auch noch sonst denkbar wären von oben, das sind alles Ausnahmezugänge. Die sind alle nicht so ideal. Aber von der Leiste aus werden praktisch alle Ablationen gemacht.
Damit unsere Hörer das verstehen, da wird quasi dann das Instrument, das ist sehr, sehr, sehr fein und schmal, durch die Vene hindurchgeschoben, wie durch so einen Schlauch.
So kann man sich das ungefähr vorstellen. Letztendlich ist es so, man benutzt ein Verfahren, das hat sich mal ein Herr Seldinger überlegt, deswegen heißt es auch so, ein Seldinger-Verfahren, man punktiert praktisch ein kleines Gefäß, oder so klein ist das gar nicht, ein mittelgroßes Gefäß, und über das legt man einen Draht vor, der praktisch vorgeschoben wird bis in den Vorhof des Herzens. Und dann weiß man schon mal, dieser Draht liegt richtig. Und über diesen Draht kann man dann ein größeres und auch steuerbares Instrumentarium verletzungsfrei vorschieben, weil man weiß, dass der Draht praktisch den Weg führt und im richtigen Raum liegt, wo keine Verletzungen hervorgerufen werden können. Und so bringt man dann das Kathetermaterial ins Herzen.
Und wie sehen Sie, was Sie tun?
Unter Röntgendurchleuchtung. Also in der Regel oder die klassische Art und Weise, das zu tun, ist unter Röntgendurchleuchtung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wir haben ein sogenanntes dreidimensionales Rekonstruktionssystem, was ungefähr so funktioniert, dass man ein Magnetfeld aufbaut um den Patienten und dann Katheterspitze, mit der man im Herzen sich bewegt, in diesem in dem Magnetfeld visualisieren kann. Das heißt also, man kann auch ohne Röntgendurchleuchtung wissen, wo man ist. Das ist natürlich gut für gerade die jungen Leute, wo ich gesagt habe, die gibt es ja mal mit den praktisch Normvarianten Herzrhythmusstörungen, die aber auch unangenehme Beschwerden machen können. Und bei den jungen Leuten kann man dann die Strahlenexposition entweder ganz vermeiden, das geht bei vielen, dass man gar nicht mehr Durchleuchtung braucht, oder zumindest deutlich reduzieren.
Das heißt, der ganze Raum um den Patienten ist voll mit Technik, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Naja, also ich kann mir immer noch einen Raum mit noch mehr Technik vorstellen, aber da ist schon relativ viel Technik drin. Die Katheteranlage ist drin, dann ist der Elektrophysiologie-Messplatz drin mit dem EKG, was am Patienten angeschlossen ist, und den Kathetern, die im Herzen die Signale ableiten. Dann ist ein Ablationsgenerator, der praktisch die Energie zur Verfügung stellt, mit der dann verödet werden soll. Und es ist noch dreidimensionale Navigationssystem da. Also ein bisschen Technik ist schon da.
Und wie viele Leute sind dann damit im Raum eigentlich während dieses Eingriffs?
Also im Raum, wo der Patient liegt, und im Vorraum zusammen meistens so drei oder vier. Der Untersucher, meistens noch ein weiterer Arzt, der mitguckt, und in der Regel zwei Pflegekräfte. Einer, der draußen an der Registrierung sitzt und alles dokumentiert, und eine Pflegekraft, die mit am Tisch steht und dem Arzt hilft, der am Tisch steht, oder wenn das dann nicht mehr nötig sein muss, dann hilft, beispielsweise, wenn Medikamente gewechselt werden müssen und so weiter.
Der Patient selber, ist der in Vollnarkose? Ist ja immer eine wichtige Frage.
Es ist keine richtige Vollnarkose, es ist eine sogenannte Analgosedierung, also eine, was man so den Patienten so landläufig als Schlafnarkose beschreibt, so ähnlich wie bei einer Darmspiegelung. Also schlafen tief, kriegen auch nichts mit, atmen aber selber.
Okay. Sie haben vorhin schon von möglichen Komplikationen, die auftreten können, gesprochen. Gibt es große Risiken bei diesen Eingriffen? Wie sicher ist diese Methode heutzutage?
Also die Methode ist sehr sicher, aber es gibt auch bei sicheren Methoden Risiken. Das ist leider so. Und es richtet sich sehr danach, welche Rhythmusstörung behandelt wird, welche Risiken häufiger sind und welche Risiken seltener sind. Und es gibt zum Beispiel, wenn man bösartige Rhythmusstörungen bei sehr kranken Patienten macht, Risiken, die bei Patienten, die gesünder sind und andere Rhythmusstörungen haben, gar nicht vorkommen. Also zum Beispiel, dass die Patienten über einen zu niedrigen Auswurf des Herzens in eine Art Schockzustand kommen können. Das gibt es bei sehr kranken Patienten, bei denen bösartige Rhythmusstörungen behandelt werden, schon. Gibt es aber nicht bei gesunden Patienten, die so ein anfallsartiges Herzrasen haben. Das heißt also, man muss eigentlich für jede Art von Ablation die Risiken separat je nach Eingriff beurteilen.
Und das findet ja dann auch in diesem Vorgespräch statt, dass
Das ist eine der wesentlichen Elemente des Vorgesprächs, ne? Dass man mit den Patienten die verschiedenen Behandlungsoptionen bespricht. Es gibt ja auch bei zumindest manchen Rhythmusstörungen gut funktionierende medikamentöse Behandlungsoptionen. Und dann aber auch genau sagt, wie die Risiken bei dem in Frage kommenden Eingriff sind.
Wenn ich diese Ablation jetzt einmal gemacht habe, ist dann meine Herzrhythmusstörung weg?
Schön wär's. Meistens schon, aber leider kann man das keinem Patienten versprechen. Wie alle Dinge in der Medizin ist nichts hundertprozentig und auch die Erfolgsraten bei Ablationen nicht. Und auch da richtet es sich danach, was für eine Rhythmusstörung abladiert wurde, wie hoch die Rezidivwahrscheinlichkeit ist, das heißt also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wieder eine Rhythmusstörung auftritt. Bei den Standardrhythmusstörungen, wie zum Beispiel dem anfallsweisen Herzrasen bei jungen Gesunden oder beispielsweise auch bei typischem Vorhofflattern, da liegen die Erfolgsraten bei 95% im ersten Eingriff. Das heißt, einer von 20 kriegt es wieder und den kann man dann wieder erneut behandeln und dann ist wieder 95% Erfolgsquote. Also das ist eine sehr gute Erfolgsrate. Bei Vorhofflimmern sind die Erfolgsraten schon etwas niedriger, da liegt man so bei 75% ungefähr. Und bei anderen ventrikulären Tachykardien, was aber eher seltenere Rhythmusstörungen sind, sind die Erfolgsraten noch ein bisschen schlechter. Trotzdem muss man auch immer sagen, mit was vergleicht man? Wenn man zum Beispiel bei Vorhofflimmern die Ablation vergleicht mit der medikamentösen Therapie, ist, obwohl die Vorhofflimmer-Ablation nur bei 75% Erfolgsrate liegt, sie immer noch viel besser als die medikamentöse Therapie. Das heißt also, es ist nicht perfekt, aber trotzdem noch das Beste, was man machen kann.
Und wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Kann man das sagen? Wird das mehr? Sind das viele? Haben das nur ganz wenige Menschen?
Dann noch die Frage, das was?
Also die Herzrhythmusstörung.
Herzrhythmusstörung, ja genau. Ja. Also das ist lässt sich natürlich für jede Rhythmusstörung einzeln abschätzen, aber die häufigste Rhythmusstörung in Deutschland ist ja Vorhofflimmern. Und Vorhofflimmern ist eine Rhythmusstörung, die mit zunehmendem Lebensalter häufiger auftritt. Neben anderen Risikofaktoren ist das Lebensalter auch einer. Und es wird erwartet, dass aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft das Vorhofflimmern noch sehr viel häufiger werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Andere Rhythmusstörungen haben zum Beispiel als Voraussetzung dafür, dass es sie gibt, Herzinfarkte. Also viele Rhythmusstörungen bösartiger Art entstehen als Spätfolge von Herzerkrankungen und insbesondere da Herzinfarkten. Und die Herzinfarktversorgung ist immer besser geworden in den letzten Jahren. Und da sieht man auch, dass diese Art von Rhythmusstörung immer weniger wird. Also man kann es nicht ganz pauschal sagen. Die angeborenen Normvarianten bleiben irgendwie alle gleich. Und das Vorhofflimmern wird mehr. Und langsame Rhythmusstörungen, die haben wir jetzt gar nicht besprochen, wo man vielleicht einen Schrittmacher braucht, die haben auch eine gewisse Neigung, mit dem Alter häufiger aufzutreten. Aber da ist die Steigerung nicht so groß wie beim Vorhofflimmern.
Mein Alter kann ich jetzt schwer aufhalten, aber könnte ich sagen, ich bleibe fit und gesund und dann kriege ich keine Herzrhythmusstörung oder ich verringere das Risiko?
Das gilt für zum Beispiel Vorhofflimmern, gilt das. Für die Angeborenen oder für diese Normvarianten Rhythmusstörungen, da können sie machen, was sie wollen. Entweder sie haben es oder sie haben es nicht. Da können sie sich nicht risikobewusst verhalten für. Also können sie auch, aber das nützt bezüglich der Rhythmusstörung nichts. Aber bei den Vorhofflimmern nützt es was. Also es sind andere Risikofaktoren da, wie zum Beispiel Bluthochdruck, der wiederum ja eine Folge häufig auch von Übergewicht ist, also von den üblichen Zivilisationskrankheiten. Da ist es genauso, wie Sie sagen. Also wenn Sie versuchen, gesund zu leben, in Anführungsstrichen, also kein Übergewicht zu haben und körperliche Aktivität zu gewährleisten, dann schützen Sie sich auch vor Vorhofflimmern.
Und Sie haben jetzt gerade von angeborenen Problemen gesprochen. Ist das auch genetisch bedingt?
Nee. Es gibt auch genetisch bedingte Rhythmusstörungen. Dann wird es aber schnell ganz kompliziert und selten. Aber das, was ich meinte, sind zum Beispiel zusätzliche Leitungsbahnen am Herzen, wo ein kleines Muskelfaserbündel schon als Baby vorangelegt wurde, was sich nicht zurückgebildet hat im Rahmen der Embryonalentwicklung und was dann so eine Kreiserregung am Herzen ermöglicht. Also es ist nicht genetisch bedingt, ist aber trotzdem angeboren. Und dementsprechend kann man sich da so risikobewusst verhalten, wie man will. Wegkriegt man es leider nicht.
Okay, das ist aber eine gute Nachricht, dass wenn ich jetzt sage, ich habe in der Familie zum Beispiel jemanden, der eine Rhythmusstörung hatte, dann bedeutet das nicht automatisch, dass bei mir das Risiko hoch ist, dass ich es auch bekomme?
Für die, die wir jetzt besprochen haben, nicht. Es gibt auch tatsächlich ein paar genetisch bedingte Rhythmusstörungen. Das ist aber dann schon wieder was ganz Spezielles. Also es gibt einen Ausflug in die Herzmuskelzelle. Die Herzmuskelzelle wird elektrisch gesteuert über so kleine Poren in den Wänden, in den Zellwänden, die sogenannte Ionenkanäle, wo praktisch Ionen, also geladene Teilchen, durch die Zellwand rein und raus strömen. Und es gibt Baupläne für diese Kanäle und bei manchen Menschen ist irgendwo ein Fehler oder eine Variante in diesem Bauplan, was dann dazu führt, dass dieser Kanal nicht ganz gleich ist wie der bei der allgemeinen Bevölkerung und ein bisschen veränderte Leitungseigenschaften hat. Und da gibt es einige Varianten, die dazu führen, dass die Patienten leichter, leider in den Fällen fast immer bösartige Herzrhythmusstörungen mit plötzlichem Herzdruck bekommen. Und da ist es so, weil es ja eine genetische Erkrankung ist, also das heißt, es ist ein Bauplanfehler oder eine Bauplanveränderung, ist es schon eine erbliche Komponente. Aber bevor jetzt alle Angst haben, diese Rhythmusstörungen auf Basis dieser genetischen Erkrankung sind extrem selten und sind auch in der Regel dann nachweisbar. Also man kann, wenn ein Familienangehöriger so eine Erkrankung hat, dann können sich die restlichen Mitglieder der Familie testen lassen und dann entscheiden oder wissen, ob sie diese Veränderung in ihren Genen auch tragen oder nicht.
Okay. Und wie viele Ablationen werden denn im Vinzenz-Krankenhaus pro Jahr so in etwa gemacht?
Also wir werden ungefähr 500 dieses Jahr erreichen. Die meisten Ablationen davon sind Vorhofflimmer-Ablationen. Und dann gibt es einen großen Bereich von diesen genannten Ablationen von Rhythmusstörungen bei relativ gesunden Leuten.
Und was ich ja immer ganz spannend finde, warum haben Sie sich eigentlich dafür entschieden, in diesen Bereich zu gehen? Was war so bei der Facharztausbildung oder wann auch immer diese Entscheidung gefallen ist, der entscheidende Punkt, wo Sie gesagt haben, das interessiert mich, da will ich weiter rein?
Das ist die Kombination aus Kontakt zu Menschen, also Kontakt zu Patienten, aber auch zu Kollegen und Technik. Das gilt ja für die ganze Kardiologie, dass es ein klinisches, aber doch irgendwie technisches Fach ist. Und da mir beides Spaß gemacht hat, fand ich die Kombination sehr reizvoll. Und ich bin dann über meine Doktorarbeit da hängen geblieben und habe es nicht bereut die letzten Jahre.
Und wo wir gerade dabei sind, Sie schon noch mal so ein bisschen näher kennenzulernen, unterbreche ich jetzt mal kurz unser Herzrhythmusthema und stelle Ihnen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Los geht's. Kantine oder Essen selber mitbringen?
Kantine.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Treppe oder Fahrstuhl?
Treppe.
Kaffee oder Tee?
Beides, aber meistens Kaffee.
Warum?
Und nicht gleichzeitig.
Okay, wir nehmen den Kaffee. Gibt es eine Tätigkeit in Ihrem Job, die Sie jeden Tag machen? Also die so ganz typisch ist für Ihre Arbeit im Vinzenz Krankenhaus?
Da gibt es mehrere Sachen, die immer wiederkehren, also das wiederkehrende Rahmenprogramm sind. Die Arbeit im Katheterlabor, unsere Frühbesprechung, die gemeinsame Intensivvisite wären so die Eckpunkte, die eigentlich jeden Tag immer wieder dabei sind.
Und machen Sie
die Visite auf Station natürlich.
Und was machen Sie davon am liebsten?
Die Arbeit im Katheterlabor ist schon das, was mir am meisten Spaß macht.
Und haben Sie einen Lieblingsplatz im Vinzenz Krankenhaus?
Vielleicht das Katheterlabor?
Es wiederholt sich irgendwie. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch, für die vielen Einblicke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.